Dankeschön. Habe ich schon darauf hingewiesen, dass ihr einen wunderschönen Liederabend für uns vorbereitet habt, aber das findet sich da auf den vielen Zetteln. Ich weiß ja nicht, ob euch das mit diesen Kinderansprachen oder Geschichten genauso gut gefällt wie mir, aber eines weiß ich. Ich kenne sehr, sehr viele Gemeinden, die auf den Knien Gott danken würden, wenn sie nur ein einziges Mal so etwas an Goldschätzen in ihrer Mitte erleben dürften. Und für uns ist das Alltag. Ja, nun müssen wir allerdings Abschied nehmen von allen kindlichen Gedanken, Anschlägen und den erfreulichen Harmlosigkeiten, mit denen man in diesem Alter noch, sich noch beschäftigen kann. Denn das Wort, das heute zu uns sprechen soll, ist aufgeschrieben in der Offenbarung im 20. Kapitel. Und ich lese die Verse 11 folgende. Wir hören hier den Seher Johannes. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Es gibt wohl niemanden, liebe Geschwister, liebe Freunde, der die apokalyptischen Visionen des Sehers Johannes unberührt hört, der das einfach nur so wie vieles andere zur Kenntnis nehmen kann. Denn hier offenbart sich uns heiliger Ernst. Wir betrachten hier letzte Dinge, allumfassende und sehr geheimnisvolle Zusammenhänge. Und es gibt genug Menschen, und vielleicht gehörst du auch dazu, die dieses Buch hier weniger als Offenbarung, als Erklärung oder als Offenlegung wahrnehmen, sondern vielmehr als Verhüllung. Denn die Worte, die Begrifflichkeiten, die Symbole, die hier benutzt werden, die bleiben uns fremd. Hier offenbart sich uns eine Wirklichkeit, die nicht unsere ist. Das ist nicht unser Alltag, der hier beschrieben ist, wie in den wunderschönen, ewig gültigen Gleichnissen unseres Herrn Jesus Christus. Hier ist ein Blick geworfen in etwas uns zwangsläufig Fremdbleibendes. Denn das liegt nicht in unserem Raum und nicht in unserer Zeit, was der Seher Johannes hier in Worten ausdrücken muss. Wir vermuten hier irgendwelche chronologischen Abläufe. Manche ergehen sich auch in ausgeklügelten Zeittabellen, um diese Dramen, die hier in der Offenbarung geschildert sind, in irgendeine Ordnung und Fassbarkeit zu bringen. Dabei ist der Seher viel eher mit hineingenommen in etwas wie ein Diorama, wie ein großes Bild, nicht ein Film. Er muss mit drögen Worten Teile dieses unfasslichen Bildes beschreiben. Und wir spüren etwas von seiner Wortlosigkeit und Begrenzung, unter der er zu leiden scheint, schon in den Formulierungen. Und ich sah und siehe und dann und dies. Und so versuchen wir ihn, indem wir ihn begleiten, zu verstehen und leiden mit ihm, denn das, was er hier erlebt, das, womit er hier mit hineingenommen ist, das ist durch Worte nicht zu erfassen. Wir hören hier mit schlichten Begrifflichkeiten einzelne Abschnitte dieses unglaublichen Bildes beschreibt, dass Gott ihn sehen lässt, und wir sehen mit ihm den Auferstandenen, der die sieben Sterne, die sieben Leuchter der Gemeinden in Kleinasien in den Händen hält und prophetisch tiefgründende Schreiben an diese Gemeinden senden lässt, die bis heute ihre Kraft in unserem Leben entfalten. Wir sehen in einem anderen Bereich dieses epochalen Bildes furchterregende Reiter, Schrecken und Elend und Tod und Verwüstung über die Erde ausschütten, Zornesschalen voller Unheil, das die Erde vergiftet. Und wir hören aus einem anderen Teil dieses gewaltigen Panoramas Posaunen erschallen. Wir werfen einen weiteren, wieder ganz anders fokussierten Blick auf die Lichtgestalt, die den Gemeinden seinen Willen offenbart, diesmal beschrieben als Lamm, geschlachtet, erwürgt, gequält und doch zum Sieg erhoben über alle Drachen und Monster der Finsternis. Wir nehmen in Entfernung teil an Entscheidungskämpfen, an dem Niederringen schauerlichster Schreckensgestalt, und wir sehen unübersehbare Menschenmassen anbetend vor dem Thron des Allerhöchsten auf ihrem Angesichte liegen. Wir hören gewaltige Stimmen, wir hören Jubelchöre erschallen. Es sind epochale Zeitläufe, die der Seher Johannes umschreibt. Doch bis dahin haben wir uns mit dem Künder der Apokalypse erst in konzentrischen Kreisen langsam dem Zentrum des Bildes genähert, vom Rand her dem Mittelpunkt erschlossen. Und dieses Zentrum, das Zentrum dieser gewaltigen Vision, liegt nun vor uns. Und was hier passiert, das kennen wir unter dem Begriff, hier wird Gericht gehalten. Das Endgericht des Siegers über die Welt, über die Mächte und über die Menschen. Was Johannes hier mit ein paar Worten versucht zu beschreiben, ist eigentlich unvorstellbar. Es ist unbeschreiblich. Es ist hier in diesen wenigen Versen nichts weniger als der Schrecken Gottes, das Tremendum, das hier als furchterregende Seite des Allmächtigen sich hier unverhüllt dem Seher darbietet. Und es offenbart sich in seiner letztgültigen Ernsthaftigkeit. Das letzte Kapitel der Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung ist angebrochen und in seinem Mittelpunkt steht Gott nun blendend leuchtender Thron selbst. Und Johannes erblickt das Angesicht Gottes, es ist unverhüllt und vor diesem Antlitz des Heiligen fliehen Himmel und Erde ruhelos ohne Fluchtpunkt wie in einer gewaltigen Explosion, die alles Gewesene ins Uferlose schleudert. Nichts ist nunmehr da, was ablenken könnte von dem Gerichtshandeln, von dem Zielhandeln Gottes. Nun ereignet sich dies. Nur Gottes Heiligkeit, sein Thron und die, über die das Urteil gesprochen wird, sind hier noch zu sehen. Hier gibt es keine Verstecke mehr. Hier gibt es keine Entfliehensmöglichkeiten mehr. Die Großen und die Kleinen, die spurlos im Meer Verschollenen, die, an die schon längst keiner mehr gedacht hatte, die vergessen schienen und die verloren geglaubten, alle stehen sie hier vor dem Richterstuhl des Allmächtigen. Und sie müssen das ertragen, vor dem selbst der Himmel und die Hölle geflohen sind. Die Heiligkeit des Allmächtigen nämlich. Das, was selbst den heiligen Propheten Unheilsgedanken, weh mir, ich vergehe, in ihre Herzen geschrieben hat. Diese für das Sündige unerträgliche Licht des Heiligen, sie müssen hier das aushalten. Und dieses Gericht unterscheidet sich von allen Gerichten dieser Welt. Verteidigungsreden? Hier nicht. Erklärungen, du musst verstehen, Entschuldigungen, vorbereitete Plädoyers, alles ist längst offenbar. Hier gibt's nichts mehr zu reden, hier muss nur etwas benannt werden. Es muss
ans Licht gebracht werden, nicht ans Tageslicht, sondern in das Licht der Heiligkeit Gottes muss das gebracht werden. Das Bild, das was der Apostel sieht und beschreiben kann, Bücher werden aufgetan, Bücher, die berichten über die Werke derer, die vor dem Richterstuhl hier stehen. Bücher, die das Geheimste, das Verborgenste und das scheinbar Vergessene erzählen. Aus meinem und aus deinem Leben. Und da ist noch ein Buch des Lebens, so wird es genannt, und hier steht das Urteil. Denn dieses Buch enthält Namen, die Namen derer, die gerettet sind. Die Geschichte der anderen hat nun ein Ende. Himmel und Erde sind vergangen, selbst der Tod und sein Reich sind geworfen in den Pfuhl der Auflösung, der Gottes Schöpfungswerk zurückführt ins Nichts, ins Ungeformte. Und in diesem Vernichtungssumpf versinken nun auch alle, die deren Namen nicht gefunden werden, im Buch des Lebens. Der Ort ihres Existierens, so müssen wir es wohl nun nennen, wird benannt. Der feurige Pfuhl der Auflösung der Elemente, so ist es im Urtext beschrieben. Was da ist, hat mit ewigem Leben nichts zu tun. Hier regiert auf für uns unfassbare Weise ein zweiter Tod, so nennt es der Apokalyptiker, der zweite, der ewige Tod. Und zurück bleibt hier in diesem Bilde nichts. Keine Erde, kein Himmel, kein Tod, kein Feind Gottes, keine Sünde, nichts, was nicht geheiligt ist. Nichts, was nicht bestehen könnte im Licht des heiligen Gottes, hat Zukunft oder gar Ewigkeit. Man kann spekulieren, was denn diesen feurigen Pfuhl ausmacht, der verzweifelt dem gleicht, was man später als ein schwarzes Loch identifiziert meinen zu können. Aber Leben in dem Sinne, wie Gott es gemeint hat, ist da nicht mehr. In diesem Mittelpunkt und Schlusspunkt des Gerichtes Gottes bleiben hier in dieser Szene nur Gott und die Freigesprochenen. Liebe Geschwister, wer spürt nicht den Gottesschrecken in diesem Moment der Entscheidung? Da ist nichts Heimeliges, nichts Kuscheliges, nichts Tröstliches, was ganz im Vordergrund steht. Da ist ein ungeheurer Trost in dieser Szene, aber er vermittelt sich uns nicht auf erstem Blick. Wie mit einem scharfen Schwert wird hier letztgültig und unumkehrbar gehandelt. Und es sind nicht zufälligerweise Bilder des Todes, die auf den Seher Johannes einstürmen. Bilder eines Todes, der grausamer und endgültiger ist, als unser Vergehen unserer Körperlichkeit im Diesseits. Und das ist ja schon schrecklich genug. Hier wird das Ende bereitet. Ein Ende, das genauso radikal ist, wie die erste Schöpfung Gottes gewesen ist. Die Geschichte wird umgekehrt. Das, was in dem vorigen Pfuhl der Auflösung der Elemente versagt, sage ich einmal, wird in einen Zustand der Vorgeschöpflichkeit zurückgeführt. In dem, was da ist, ist Gottes Schöpferhandeln nicht mehr, wenn man mal von dieser Seite her auf diese Wirklichkeit sehen möchte. Ja, die Frage, die ich auch habe, ist an dieser Stelle, steht mein Name auch in diesem Buch des Lebens geschrieben? Und eine andere, vielleicht noch weniger beruhigende Frage, was oder genauso beunruhigende Frage, was wird Gott in den Büchern der Werke von mir und dir finden? Denn, das ist dir überdeutlich, danach wirst du gerichtet werden.
In dieser Szene hier wird nicht Gesinnung geprüft. Was hast du gewollt? Was hast du gedacht? Was hast du gesagt, behauptet? Sondern was ist die Frucht deines Lebens? Was ist dabei rausgekommen? Das Schreckliche hier ist, dass es hier entweder einen Freispruch gibt oder ein endgültiges Todesurteil und keine Bewährung, keine Besserung. Das ist das Erschreckende des Gerichtshandelns. Hier wird geschieden. Die Grautöngalerie, in der sich normalerweise unser Leben zerfasert ereignet, hier ist sie aufgelöst. Wir leben nicht in Schwarz und Weiß, in Kompromissen, in einerseits und andererseits. Das kann manchmal sehr quälend sein. Das ist die Wirklichkeit des erwachsenen Lebens. Hier wird sie in einer radikalen Weise aufgelöst. Es hat natürlich nicht gefehlt an Versuchen, dieses peinlich Radikale aufzulösen, abzumildern, ein Ja-Aber zu sprechen. Und ich verstehe das sehr gut. Ich verstehe den Impuls sehr gut, aber er ist nicht angemessen. Wie verträgt sich ein endgültiges Verdammungsurteil denn überhaupt mit der Liebe Gottes? Kann das denn sein, dass der, der seinen Sohn ans Kreuz sendet, damit diese Welt, damit ich, damit alle Welt gerettet wird, kann es der denn überhaupt zulassen, dass Menschen an dem vorübergehen und verloren sind? Das geht bis dahin, dass hier Menschen von einer Hoffnung sprechen, die für uns vielleicht sehr exotisch klingen mag, dass selbst am Ende aller Zeiten der Teufel sich unter das Erlösungswerk Christi stellen muss. Der Topos der Apokatas, das ist beim Ton der Wiederbringung aller, auch Allversöhnungslehre genannt. Ja, daran gefällt mir sehr, dass hier unser Herr in seiner ungeheuren Bedeutsamkeit für unser Leben sehr klar erkannt ist. Und ich kenne auch nichts Größeres als das, was am Kreuz passiert ist, aber es ist nicht die biblische Wahrheit, die hier in den Herzen von Menschen, die es wirklich gut meinen, gewachsen ist, sondern die ist grundstürzender. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein Verlorensein. Es gibt eine Situation, in der deine Entscheidung oder deine Entscheidungslosigkeit, die du hier gelebt hast, ihre Früchte bis in alle Ewigkeit trägt. Eben auch die Todesfrucht. Ich kenne etliche fantasievolle Betrachtungen und Berechnungen, die dann bemerkt haben wollen, dass die Gemeinde Jesu von diesem Gerichtshandeln ausgenommen ist, weil auf dem Richterstuhle neben Christus Menschen sitzen, die versiegelten Knechte des Herrn, die in Kapitel 7 beschrieben sind, die große Zahl derer, die aus dem großen Trübsal kommen, die getötet wurden um Christi willen, entgeht nicht die Gemeinde Jesu quasi automatisch diesem Gericht. Ja, das ist gesagt von manchen. Und zwar von denen, die enthauptet wurden um ihres Glaubens willen, die hingeschlachtet wurden um ihres Glaubens willen. Das ist von denen gesagt. Aber zu dieser Adelsklasse der Heiligen gehören wir beide nicht. Ich fürchte, auch an diesem Punkt hier überlagert menschliches Wunschdenken die Botschaft des Neuen Testamentes. Wir neigen alle dazu, uns das zurechtzubiegen, sodass es in unser Leben hineinpasst. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Auch für Pastoren, die sollen ja auch manchmal normale Menschen sein, auch für treue Christen, auch für Menschen, die untadelig leben, die gibt es, Gott sei Dank, ist das eine peinlich bedrückende Vorstellung, dass es einen Punkt in der Existenz gibt, wo die Gedanken, die Taten, die Worte offenbar werden. Für alle. Die rettende Tatsache, dass wir mit der Vergebung unserer Schuld durch das Blut unseres Herrn rechnen dürfen, das ändert ja nichts daran, dass unsere Werke, unsere Worte, unsere Gedanken durchtränkt sind von Sünde und Schuld.
Und es ist überhaupt nirgendwo die Weise Gottes, Sünde und Schuld einfach als belanglose Nebensächlichkeit abzutun. Wir sind nicht durch einen göttlichen Federstrich, einen verharmlosenden Federstrich erlöst, sondern durch das unerträgliche Leiden und Sterben meines und deines Herrn und Heiland. Wir werden uns in dieser Situation wiederfinden. Dessen bin ich überzeugt. Wir werden schweigen bei dem, was wir hier hören und erleben. Denn da hat niemand von uns sein Maul zu öffnen und irgendetwas zu melden. In der Heiligkeit Gottes darf nur ein Einziger sprechen. Nur ein Einziger. Nämlich der, der für dich und für mich gestorben ist und auferstanden ist. Und der wird sagen, dieser Sünder Wolfram Krebs, das ist mein Kind. Den Tod hat er verdient, ich habe ihn erlitten, seine Schuld ist beglichen durch mich. Und der und du sollen leben mit mir in Ewigkeit. Wo Gottes Richterthron muss alles schweigen, nur der eine nicht. Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Und das ist das Grundsätzliche. Es gibt ein zweites helles Licht. Und das sehe ich in unserem Text hier auf den in unserer Betrachtungsart sehr ungewöhnlichen Zusammenhang zwischen Glauben und Werken geworfen. Gute Taten allein, das wird der Apostel Paulus nicht müde, immer wieder deutlich zu sagen, führen nicht zum ewigen Leben. Der Weg zum Vater geht nicht über gute Werke, ist nicht gepflastert mit guten Vorsätzen, mit Absichten, Taten, sondern der geht hierher. Ich bin der Weg, die Wahrheit und zum Leben und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das ist eine ewige Wahrheit, auf die wir uns gründen. Wenn du dein Leib brennen lassen würdest, hätte es der Liebe nicht, es geschehe nicht aus dem Vertrauen auf deinen Herrn heraus. Nutzlos. Nutzlos. Es nützt dir nichts. Der Glaube, das Vertrauen macht den Unterschied. Ja, und was heißt das, dass du glaubst? Was bedeutet das, dass du glaubst? Es gibt diesen Glauben nicht an sich, in einem luftleeren Raum. Es gibt diesen Glauben nicht ohne ein Leben aus diesem Glauben. Der nicht ganz so beliebte Jakobus, Martinus Luther nannte ihn und seinen Brief eine strohne Epistel, weil in seinem Verständnis, und da kann ich jetzt auch Verständnis für haben, da viel zu wenig von Christus und von Erlösung und von Vergebung und Rechtfertigung die Rede ist, sondern nur von dem, ja, und wie merkt man jetzt deinen Glauben? Dieser peinlich radikal, oder sagen wir mal, deutlich und nüchterne Jakobus fragt ganz schlicht, zeig mir doch mal deinen Glauben ohne deine Werke. Na? Ja, wie soll das denn gehen? Ja, ja, das gibt's natürlich, Glauben ohne Werke, aber das sind sehr peinliche Missverständnisse, die sich hier offenbaren. Eine der schrecklichsten Szenen des Neuen Testamentes sind für mich die Worte Jesu in Matthäus 25, wo er hier etliche vor sich hat, die Herr, Herr gerufen haben. Die einen gehen zur Rechten, ins Ewige, die in dem Anderen, in dem Armen, in dem Entrechteten, in dem Gefangenen, in dem Leidenden, den Christus erkannt haben. Die gehen zur Ewigkeit. Und die, die Herr, Herr gerufen haben, aber deren Leben sich überhaupt gar nicht an dem orientiert, sich überhaupt nicht von dem verwandelt haben lassen, was dieser Herr gelebt hat, die gehen in ewige Verlorenheit. Ich fürchte, hier geht ein Schnitt nicht zwischen der heilen Gemeinde und der bösen Welt. Solche Aufteilungen, das ahnen wir und das weiß ich, sind rein künstlich. Hier gehen die Trennlinien Leben und Tod mitten durch die Gemeinde hindurch. Der Glaube derer, die Herr gesagt haben.
Ja, natürlich war er an sich irgendwie vorhanden, aber er war nicht lebendig. Er war ein Standpunkt. Er war eine Weltanschauung, anempfunden, behauptet, aber nicht gelebt. Der Glaube, der nicht in mir und dir die Liebe auch zum anderen Menschen weckt, ist ein toter Glaube. Der Glaube, der in mir nicht den Christus lebendig macht, wenn ich auf den anderen sehe, der ist zu dürr.
Wendest du dich voll Abscheu von denen, die sündigen, die nicht nach deinen Überzeugungen leben? Oder verspürst du eine Ahnung von der Liebe bis in den Tod hinein, die unser Herr gerade für die empfindet? Findest du dich in diesen exotisch anmutenden Wesen wieder, die unser Herr in den Seligpreisungen beschreibt? Selig die, die sich nicht abfinden mit den so eisernen Gesetzen dieser ach so nüchternen Wirklichkeit. Selig sind die Mitleiden, oder sind das exotisch fremde Gestalten für dich geblieben? Gericht ist auf Gericht über toten Glauben. Und auf der Waage Gottes, lieber Freund, da wiegen Taten schwer. Worte sind federleicht. Natürlich kennen wir auch im Dunstkreis von Gemeinden, gibt es ab und zu mal Schmarotzer, die wie Spinnen im Netz sitzen und die Nächstenliebe der anderen schamlos ausnutzen. Dagegen muss man sich deutlich abgrenzen, das kann ich auch ganz gut. Aber wenn in dir keine Liebe evoziert wird und Liebe erweckt ist für die, die unser Herr liebt, dann ist an deinem Glauben etwas zu tot, als dass es bestehen könnte vor dem hier, der das Maß gibt für dein und mein Leben. Ich weiß, das sind ernste, ja, todernste Worte. Und wenn Paulus von Zittern, von Furcht redet, mit dem uns um unsere Seelenheil zu schaffen sein soll, dafür spüren wir das an diesen Punkten sehr, sehr deutlich. Und wenn wir uns gedanklich in die dunklen, die vergessenen, die verdrängten Ecken und Winkel unseres Lebens begeben, dann vergeht mir zumindest jede Sicherheit, die mich erhobenen Hauptes, stolz geschwellter Brust hier vor Gott treten ließ, in Erwartung angemessener Belohnung für meine guten Werke. Ja, wer möchte sich denn auf diese Weise da produzieren wollen, angesichts dessen, was wir gerade gehört haben? Da bleibt nur ein gutes Werk, wenn man das überhaupt ein Werk nennen möchte, dass ich nämlich durch Gottes Geist angerührt ein Ja gesagt hat zu dem, was Christus getan hat. Dass ich ein Ja gesagt habe dazu, dass Gott mich in der Taufe anrührt und zu mir sagt, das ist mein Kind, ich habe es erlöst, ich habe es bei seinem Namen gerufen, es ist mein. Wenn es irgendeinen Grund gibt, dass ich hoffen darf, dass mein Name und dass dein Name im Buch des Lebens steht, dann nur den einen, nämlich dass dieser Jesus Christus durch sein Blut meinen und deinen Namen in dieses Buch hineingeschrieben hat. Das ist meine Hoffnung. Mehr nicht. Mehr gibt es auch nicht als das. Das sind ernste Worte. Aber es sind nicht die letzten Worte, die Gottes Wort zu dir zu sprechen hat. Es ist nicht das Damnatus est, des du bist verdammt, du bist verloren, das Urteil des ewigen Todes, das über meinem Leben steht, sondern über deinen, über meinen, über jedem Leben, was sich diesem Herrn hier anvertraut, da steht ein, das ist mein. Das ist mein Eigentum. der, die ist meine Schwester, die wird mit mir, der wird mit mir leben, bis in alle Ewigkeit. Auch die Schreckensszene, wo alles vor der Heiligkeit Gottes flieht, was fliehen kann, er ist nicht das letzte Wort Gottes zu dieser Welt. Gott schafft ein neues Jerusalem, einen neuen Himmel, eine neue Erde ohne die Plagen und das Unheil, das diese Welt zeichnet. Und weißt du, die letzten Worte, die dir aus Gottes Wort von deinem Heilande entgegentönen, lauten nicht, ich kenne dich nicht, sondern sie lauten, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer das hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das gilt dir heute. Amen.